Liebe Geschwister, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, heute mit euch gemeinsam über Gottes Wort nachdenken zu dürfen. Ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Dialekten, Hintergründen, Sprachen, bringt eure eigene Geschichte mit, eure eigene Erfahrung mit dem Gott, um den es heute, um den es jetzt geht. Und deshalb möchte ich zunächst beten, lieber Vater, bitte dich, dass du jeden heute ermutigst, dass du jeden heute aufbaust und tröstest, Herr. Dass du in jedes Herz wirkst, egal was gesagt wird. Rede du, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, ihr wisst alle, dass Gott uns mehr liebt, als wir uns das vorstellen können. Steht Epheser 3, Vers 19. Die Liebe Jesu Christi, die alle unsere Vorstellung übersteigt. Diese Wahrheit dürfte sich unter uns Christen inzwischen herumgesprochen haben. Aber Gott liebt uns viel zu sehr, als dass er uns so ließe, wie wir sind. Nein, er ist dabei, uns zu verändern, beständig. Denn er möchte mit uns etwas teilen. Nicht weniger als sich selbst, seine Herrlichkeit, seine Schätze, seine Gaben, seine Autorität möchte er uns anvertrauen. Wenn du einem Kind einen Sack voller Gold in die Hände drückst, dann hebt es sich einen Leistenbruch oder der Sack fällt ihm auf die Füße und zermalmt diese. Ganz entsprechend benötigen wir eine gewisse geistliche Reife, damit Gott uns seine Gaben und seine Autorität auch anvertrauen kann. Im anderen Fall können die Gaben uns selbst und anderen Menschen Schaden zufügen. Gott will uns beides geben, die Reife, die nötige, und die Fülle seiner Gaben. Und deshalb lässt er uns geistlich wachsen. Schau mal, Mama, ich bin schon so groß, ruft der kleine Junge und seine Hand hält er deutlich über seinen Kopf. Und bald bin ich auch so groß wie meine ältere Schwester, fährt er triumphierend fort. Als kleiner Junge habe ich stets die älteren Kameraden bewundert, was die alles konnten. Am meisten aber natürlich meinen Papa, weil der hatte die stärksten Muskeln und war riesig groß. Als Kinder leiden wir darunter, dass wir so vieles noch nicht können von dem, was die Großen können. Aber wir sind voller Zuversicht und Vertrauen, dass wir eines Tages all das werden tun können. All das, was den Großen so locker von der Hand geht. Wachsen bereitet Freude. Nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die stolz sind auf die Fortschritte, die ihre Kleinen Tag für Tag machen. Wenn sie sprechen oder laufen lernen, wenn sie Geige spielen oder studieren bzw. ihr eigenes Geld verdienen. Und im Prozess des Wachstums erlangen wir neue Kräfte, Körpergröße und Fähigkeiten. Aber auch unsere Seele, unsere Persönlichkeit will wachsen. Das nennen wir Reifungsprozess. Und ganz entsprechend dazu gibt die Bibel Hinweise auf den Prozess des Wachstums, des Reifens unseres geistlichen Menschen. Was das bedeutet, ist Thema dieser heutigen Predigt. Bitte überlegt mal, worum geht es eigentlich beim geistlichen Wachstum? Welchem Ziel sollen wir entgegenwachsen? Können wir bestimmte Stadien des Wachstums beobachten? Typische Wegstrecken und Prüfungen, Phasen des Stillstands oder der Rückentwicklung. Welche Rolle spielt Gott dabei und worin besteht möglicherweise mein eigener Beitrag? Diesen Fragen wollen wir uns jetzt zuwenden. Wenn wir im Frühjahr in die Natur hinausschauen, dann springt es uns förmlich ins Auge, was Wachstum bedeutet. Die prallen Knospen explodieren geradezu und blühen auf. Das Gras schießt so schnell aus dem Boden, dass du es täglich mit dem Zentimetermaß nachmessen kannst. Auf die Befruchtung, folgt die Zeit der Reife und schließlich die Ernte der Früchte. Das haben wir auch in diesem Herbst wieder erleben dürfen. Lasst uns an die prallen Trauben denken, an duftende Birnen und Äpfel, Nüsse und Esskastanien. Wo blieben wir ohne Getreide oder Kartoffeln? Um nur einige Beispiele zu nennen. Einige von euch kriegen jetzt schon wieder Appetit aufs Mittagessen, stimmt's? Und ähnlich empfindet Gott Freude, wenn er Frucht in unserem Leben findet. Er freut sich an uns wie die Eltern, die Stolz empfinden angesichts der Leistungen ihrer Kinder. Die meisten Pflanzen wachsen wohin? Der Sonne entgegen. Von ihr empfangen sie die Energie für Photosynthese, Reifung und Frucht. In welche Richtung sollen wir wachsen? Lässt sich unser Wachstumsziel beschreiben? Auf Jesus Christus hin, ganz genau. Und so heißt es in Epheser 4, Vers 15 über das geistliche Wachstum: Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Oder mit anderen Worten, im gleichen Kapitel, im Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Darf ich mal kurz fragen, wer dieses Ziel schon erreicht hat? Bitte melden. Danke, wir verstehen uns. Wie der Gärtner oder der Bauer im Herbst Frucht einsammelt, so sucht der Vater Frucht im Leben eines jeden von uns, die Frucht des Geistes. Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Galater 5, 22, 23. Die Wanderung Israels durch die Wüste zeigt uns sehr deutlich. Sie gibt uns ein Beispiel dafür, dass jemand seine Reifeprüfung verfehlen kann. Israel hat es nicht gewagt, den Jordan zu überschreiten, weil sie ihre geistliche Reife nicht erreicht hatten. Aber der Lebensweg von Jakob beispielsweise, aber auch verschiedene Ereignisse im Leben von Petrus zeigen uns, dass es Gottes Führung ist in unserem Leben, die das Unmögliche möglich macht. Am Ende durfte auch Israel dieses erleben. Diese Reifung, die uns in die Lage versetzt, Frucht zu bringen, geschieht in fünf Phasen. Ich möchte diese fünf Phasen kurz vorstellen. Zunächst die Phase der Vorbereitung. Sodann die Bekehrung bzw. Lebensübergabe und die erste Liebe danach. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Brief an Ephesus, Offenbarung 2. Drittens, weiterhin die Phase der Reifung, die viertens mit der Reifeprüfung abgeschlossen wird. Sowie schließlich fünftens die Phase der Vollmacht, der Autorität. Beginnt unser geistliches Wachstum erst mit der Lebensübergabe, mit unserer Bekehrung? Nicht, nein. Wenn wir jetzt hinausgehen auf die Felder und die erste Phase der Fruchtbildung am Apfelbaum beobachten, dann finden wir jetzt schon die Blütenknospen. Und die sind so widerstandsfähig, dass sie eine Temperatur von minus 15 Grad überstehen. Der Wachstumsprozess der neuen Frucht hat längst begonnen. Die werden sogar unter einem Eismantel überleben, um dann im nächsten Frühling zur Blüte gelangen zu können. Das Aufblühen der Knospe ist da natürlich ein unübersehbares Stadium und das wollen wir mit der Bekehrung oder der Lebensübergabe vergleichen. Doch wie bei den Obstbäumen gibt es auch bei uns einen inneren Vorbereitungsprozess, bis wir uns bekehren. Gott hat zu mir schon lange gesprochen, bevor ich mich entschieden habe. Er hat mich darauf vorbereitet. Ganz besonders gut lässt sich das auch im Leben von Jakob beobachten. vor seiner ersten Gottesbegegnung, ich erinnere an den Traum mit der Himmelsleiter, entwickelte sich Jakobs Charakter unter dem Eispanzer der Lieblosigkeit und der Konkurrenz. Diese Familie Isaaks war geprägt, nicht eure, von Konkurrenz und Eifersucht und Neid. Schon im Mutterleib hatte Jakob mit Esau Boxkampf geübt, getreten, sich mit ihm gerungen, sich dann geschickt von seinem älteren Zwillingsbruder aus dem Mutterleib ziehen lassen, hat sich an dessen Ferse festgehalten, hat dann später ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Isaak bevorzugte den Esau, Rebekka den Jakob. Es tut Kindern unendlich weh, wenn sie spüren, dass das Geschwisterchen mehr Zuwendung bekommt von den Eltern als wir selbst. Das alles gipfelte in Rebekkas und Jakobs listiger Täuschung des blinden Vaters. Und so musste Jakob fliehen, um der Rache seines Bruders Esau zu entkommen. Kein Weg führte nach Hause zurück. Zunächst. Vor Jakob lag nun die Ungewissheit einer langen und gefährlichen Wanderung, deren Ausgang absolut offen war. Nun wird es eng für Jakob, ganz eng. Nur ein Stein bleibt ihm als Kopfkissen für die Nacht. Und das sieht, er denkt, er hat nur noch einen Ausweg und der ist ungewiss. Und nun öffnet sich plötzlich eine neue Dimension. Im Traum sieht er die Himmelsleiter. Und daraufhin entscheidet er sich, diesem Gott will ich dienen, wenn er mich heil zurückbringt in meine Heimat. Eine bedingte Lebensübergabe. Gibt das sowas? Gott nimmt auch das an. Er nimmt das an, wozu wir in der Lage sind. Und er arbeitet damit weiter. Die Knospe ist geplatzt. Jakob blüht auf in dem Sinne, dass er nun bewusst seinen Lebensweg mit Gott geht. Natürlich ist es Gott, der diesen Weg mit Jakob schon längst begonnen hat. Und gerade da, wo es eng wird, ganz eng in unserem Leben, dann lernen wir Gott als den kennen, der uns eine Zukunft eröffnet. Das erlebt auch Petrus. Petrus hatte vielleicht als junger Mann mal geträumt, dass er das Fischereimonopol von Kapernaum erringen würde, die United Kinneret Fishing Company. Doch da wirft ihn ein Misserfolg total zurück. Die ganze Nacht haben er und seine Kollegen gefischt und nichts gefangen. Ein Augenblick der tiefen Niederlage, der Selbstzweifel. Und genau hier, wo er am Ende zu sein scheint, begegnet ihm Jesus und schenkt ihm, im Gegensatz zu aller Erfahrung, am helllichten Tag einen überreichen Fischfang. Petrus merkt, was hier passiert, hat nichts mehr mit natürlichen Prozessen zu tun. Hier ist eine neue Dimension im Spiel. Und dann sagt der Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Im Angesicht des heiligen Gottes merke ich, dass ich nicht heilig bin. Und nach unserer Lebensübergabe erst sind wir in der Lage, die Tiefe unserer Schuld zu erfassen, den Berg unserer Schuld, der uns von Gott trennt. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und heilt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das darf auch Petrus erfahren. Jesus sagt nicht zu ihm, gut, dass du jetzt gesehen hast, was du für ein Schwein bist, also leb dann wohl. Nein, er sagt, komm, folge mir nach, du wirst jetzt Menschen für mich fangen. Die Knospe ist auch hier geplatzt, die Blüte ist aufgegangen und auch Petrus setzt nun seinen Weg ganz bewusst in Gemeinschaft mit Gott fort. Wie Jakob befindet auch er sich nun in einem atemberaubenden Prozess. Er erlebt, wie Gott permanent neu in sein Leben eingreift, wie Gott an seinem Charakter arbeitet. Das dürfen wir als die dritte Phase des geistlichen Wachstums bezeichnen. Diesen bewussten Weg mit Gott, wo Gott an uns schleift, wo er uns zu einem Stein macht, den er dann irgendwann mal in seinen Tempel einbauen kann. wie und auf welche Weise Gott in dieser dritten Phase wirkt, können wir wiederum beispielhaft bei Jakob und bei Petrus beobachten. Nämlich Gott führt uns dann zunächst mal vor einen Spiegel. Und in diesem Spiegel erkennen wir Dinge über uns selbst, die uns die Haare zu Berge stehen lassen. Ich habe deswegen fast keine Haare mehr. Wir gewahren plötzlich Charakterzüge in uns, die wir bislang gar nicht wahrgenommen haben. Jeder Mensch hat einen Schatten hinter sich und es ist manchmal schwer, denselben anzuschauen. Bei jedem von uns geht es da um andere heiße Eisen. Bei dem einen um Stolz, bei dem anderen um Schüchternheit. Beim einen um das Verschwenden und beim anderen um Geiz. Oder um Treue, um Wahrhaftigkeit oder Zuverlässigkeit. Lass dir vom Herrn zeigen, an welcher Stelle er dich verändern möchte. Beim Jakob ging es um das Tricksen. Jakob heißt der Listige. Jakob hatte seinen Bruder Esau und den Vater Isaak überlistet. Und was passiert ihm jetzt? Jetzt wird er überlistet. 7 Jahre hatte er gedient bei seinem Onkel Laban, um die ersehnte Rahel heiraten zu dürfen. Und nach der Brautnacht stellt er fest, da liegt gar nicht die Geliebte neben ihm, sondern ihre ältere Schwester Lea, die mit den matten Augen, übersetzt Martin Luther. Und nun darf er noch mal weitere 7 Jahre malochen, um endlich Rahel zu bekommen. Darüber hinaus ändert Laban 10-mal den Lohn, den er dem Jakob für seinen Dienst geben möchte. Jakob erlebt jetzt genau das, was er anderen zugefügt hat, am eigenen Leib. Er muss erleiden, wie es ist, wenn man ausgetrickst und getäuscht wird. Und welche Wirkungen das hat. Er reift dadurch und während er reift und durch dieses Gericht geht, segnet ihn Gott bereits mit Kindern, mit einer wachsenden Herde, mit wachsendem Wohlstand und gleicht so das Unrecht aus, das Laban dem Jakob gegenüber tut. Dieses Säen und Ernten, kennt ihr das? Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das erntet er. Ich fahre sehr viel Auto, im Jahr 30.000 Kilometer etwa. Und ab und zu mal passiert mir eine Unachtsamkeit. Das ist rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Kaum ist mir das passiert, habe ich das getan, tut das ein anderer mir gegenüber. Und den darf ich dann segnen, weil es Gottes Hinweis ist, was ich gerade getan habe. So dass ich nicht vergesse, was zu tun ist. So ist Gott permanent dabei, uns zu korrigieren, indem er uns erleben lässt, was wir anderen zumuten. Bei Petrus ist es ein ganz anderer Wesenszug als bei Jakob, der hervorsticht. Petrus neigte dazu, die Tür größer zu machen als das Haus. In gewisser Weise war Petrus so wie der kleine Junge, der sagte, Mama, ich bin schon so groß. Besonders deutlich wird das, als Petrus über das Wasser geht. Petrus selbst hat diese Glaubensprüfung erbeten. Doch auf dem Weg zu Jesus hin überwältigt ihn die Angst. Er beginnt zu sinken. Ein symbolisches Ereignis, das auf das spätere Versagen des Petrus hinweist. Doch Jesus rettet den Petrus, bewahrt ihn vor dem Trinken und bringt ihn zurück in die Gemeinschaft mit den anderen. Und in dieser Lehrzeit lernt Petrus nicht nur seine Schwächen kennen, sondern er lernt zugleich, wie man Menschen fischt, Kranke heilt und Offenbarung von Gott empfängt. Zum Beispiel sagt Petrus zu Jesus, du bist der Maschiach, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, das war eine Offenbarung von Gott. Das hast du nicht aus menschlicher Weisheit. Matthäus 16. Das ermutigt uns, dieses Wachstum des Jakob, dieses Wachstum des Petrus ermutigt uns, auch dann nachfolgen, Jesus nachzufolgen, wenn er mit uns mit unseren eigenen Schwächen konfrontiert. Nach der zweiten Phase der Lebensübergabe hatten wir die Zeit der ersten Liebe zu Gott und Jesus. Er hat uns jeden Wunsch erfüllt um uns zu zeigen, dass er uns lieb hat. Wir waren begeistert und wollten so schnell wie möglich alles erreichen, was Gott für uns bereithält. Wir besuchten geistliche Seminare, lasen entsprechende Bücher, stundenlanger Lobpreis, übernahmen Aufgaben in der Gemeinde und ließen uns trainieren. Doch auf einmal konfrontiert uns Gott nun in dieser dritten Phase mit unseren Schwächen und Charakterfehlern. Abgründe tun sich auf, die uns zu verschlingen drohen, wie Petrus der See zu verschlingen droht. Alle Hoffnung ist dahin. Ohne Gottes Vergebung und helfendes Eingreifen wären wir jetzt verloren. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Jesus hat den Preis dafür am Kreuz bezahlt. Im Lichte Gottes erkenne ich, dass ich nur durch seine Gnade, nur aus seiner Kraft weitergehen kann. Und am Ende dieser dritten Phase spitzen sich die Dinge plötzlich dramatisch zu. Alles treibt auf eine Krise hin, nämlich auf unsere geistliche Meisterprüfung oder Matura, wie die Österreicher sagen, auf die Reifeprüfung, die vierte Phase. Für Jakob wird es immer schwieriger, mit seinem Onkel und Schwiegervater in Frieden zusammenzuleben. Es wird immer kritischer. Jakobs wachsender Wohlstand erregt Neid und Hass bei Laban und bei dessen Söhnen. Deshalb befiehlt Gott dem Jakob, kehre zurück in deine Heimat. Heimlich des Nachts bricht Jakob auf. Laban setzt ihm mit bewaffneten Kräften nach. Nur ein Eingreifen Gottes verhindert die Katastrophe. Und so findet sich Jakob jetzt in einer schlimmeren Klemme als damals, da er vor Esaus Rache geflohen ist. Hinter sich hat er Laban, der ihm Vergeltung droht. Vor sich hat er Esau, der noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hat. Der Fluss Jabbok bildet die Grenze zwischen dem Einflussbereich Labans und dem Einflussbereich Esaus. Was soll Jakob tun? Zurück kann er nicht mehr, vorwärts. Ist sehr riskant. Und so wendet er sich nach oben. Das einzig Richtige, was wir tun können, wenn die Reifeprüfung droht. Er ringt eine ganze Nacht lang um den Segen Gottes. Er ringt mit Gott. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und Gott segnet ihn und gibt ihm den neuen Namen. Wer überwindet, dem will ich einen Stein geben, einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den nur der kennt, der ihn empfängt. Offenbarung 2, dem Wort an Pergamon. Dieser neue Name, eine neue Identität. Und nun darf in der Folge Jakob Gottes rettendes, bewahrendes Eingreifen erleben, die Versöhnung mit Esau. Aber genau das darf eben auch Petrus erfahren, nachdem er die Reifeprüfung verhauen hat, nachdem er durch die Matura gerasselt ist. Am Abend vor Karfreitag verspricht er vollmundig: Jesus, ich werde bei dir bleiben. Ich werde nicht von deiner Seite weichen, selbst wenn es mich das Leben kosten sollte. Als der Hahn zweimal krähte, stand Petrus vor dem Scheitern seines überhöhten Selbstbildes. Die große Tür passte immer noch nicht zu seinem kleinen Lebenshaus. Und wie Jakob am Jabbok, so ist Petrus nach Karfreitag völlig klar, dass er mit seinem bisherigen Lebensstil, seiner Identität nichts mehr anfangen kann und will. Er ist am Ende. Dennoch wird Petrus mit Gottes Hilfe seine Reifeprüfung bestehen. Das geschieht dann bei der Begegnung mit dem Auferstandenen am See Genezareth bei Tiberias. Dreimal hatte Petrus geleugnet, Jesus zu kennen. Dreimal fragte der Auferstandene ihn: Hast du mich lieb? Dreimal antwortet Petrus: Ja, ich hab dich lieb. Und dann beruft Jesus ihn jedes Mal zum Hirten. eine neue Berufung, nicht mehr nur Evangelist, nein, jetzt bekommt er das Amt des Hirten angetragen. Aber wenn wir das so im Deutschen lesen, dann überlesen wir eine ganz wichtige Nuance. Das Griechische hat viele Worte für lieben. Hier spielen zwei Worte eine entscheidende Rolle, nämlich Agapan und Philein. Und die Liebe Agape, Agapan, das ist die Liebe, die völlig absieht von sich selbst und nur den anderen im Blick hat und sich völlig für den anderen hingibt, so wie Jesus sich für uns, auch für Petrus, am Kreuz völlig dahingegeben hat. Und auf der anderen Seite, da ist diese Liebe Philia, das Philein des Freundes, der dem Freund was Gutes tut, aber auch durch den Freund gesegnet wird. Es ist ein Geben und Nehmen. Und in diesem entscheidenden Gespräch am See Genezareth fragt Jesus den Petrus Agapasme: Liebst du mich mit der Liebe, mit der ich dich geliebt habe? Und Petrus antwortet nun demütig und bescheiden: Herr, du weißt doch alles, viel lose, ich lebe dich wie einen Freund, zu mehr bin ich nicht in der Lage, noch nicht. Und wieder fragt Jesus ihn Agapasme und wieder antwortet Petrus: Du weißt doch alles, viel lose, ich liebe dich nur wie einen Freund. Und jetzt pass auf, was passiert. Beim dritten Mal fragt Jesus Philesme. Was bedeutet das? Gott neigt sich hinab auf das Niveau, zu dem wir in der Lage sind, ihn zu lieben. Und das macht mir Mut, dem Charakter Jesu nachzustreben. Was war denn typisch für den Charakter Jesu? Er hat alles dran gesetzt, dem Vater zu gefallen. Er hat jeden Tag neu den Ruf, den natürlichen Ruf seines Fleisches, gekreuzigt, um den Willen des Vaters zu tun. Er hat, wie der Hebräerbrief sagt, in diesem Leiden seinen Charakter verändert und er hat gelernt. Jesus ließ seinen Charakter verändern in diesem Prozess, wo er sich jedes Mal neu gegen das Fleisch entscheiden musste, bis hin zum Kreuz. Das ist ein Niveau, das kann ich mir selber einfach nicht vorstellen zu erreichen. Das ist eine ungeheure Forderung, wenn der Epheserbrief sagt, dass wir hinanwachsen sollen zur vollen Mannesreife Jesu Christi. Es geht nur dadurch, dass wir lernen, auf unsere eigene Fähigkeit zu verzichten und alles und jeden Schritt aus Gottes Hand zu empfangen, im Vertrauen auf seine Gnade. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Hast du deine geistliche Reifeprüfung schon bestanden? Oder liegt sie noch vor dir? Da gibt es einen ganz einfachen Test. Du kannst dich selber testen. Gibt es noch irgendeine Fähigkeit, auf die du vertraust? Ein Potenzial in dir, außer auf Gottes Gnade. Du wirst damit Schiffbruch erleiden. Und zugleich erleben wir alleine, Gottes Gnade dich durchdringt. Erst wenn wir in der geistlichen Reifeprüfung uns selbst gestorben sind, dann dürfen wir die fünfte Phase erleben, nämlich die Phase der Vollmacht. Warum hat Israel zunächst diese Reifeprüfung nicht bestanden? Sie sagten, wir haben keine Belagerungsmaschinen, wir haben keine Belagerungstechnik. Die Stadtburgen der Philister sind 20 Meter hoch und die Wände sind 10 Meter dick. Das können wir nicht brechen. Aber Gott hatte ihnen versprochen, dass er ihnen das Land geben würde. Sie hätten blind vertrauen müssen, ohne Rücksicht auf ihre Fähigkeiten. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wir finden bei Jakob, dass er diese Phase der Vollmacht, die fünfte Phase, erreicht hat, im sogenannten Jakobsegen, 1. Mose 49. Hier spricht Jakob prophetisch über die Zukunft der 12 Stämme, die aus seinen Söhnen hervorgehen werden. In einer prophetischen Schau zeigt Gott, welch gewaltiges Volk er durch Jakobs Gehorsam und Treue ins Leben rufen wird. Auch bei Petrus hat Gott seine wunderbaren Pläne ins Ziel geführt, trotz aller menschlichen Schwäche des Petrus. Ich bin selber so schwach und deswegen liebe ich den Petrus ganz besonders. Petrus leitet die erste Gemeinde. Mit einer einzigen Pfingstpredigt bekehrt er 3000 Menschen an einem Tag. Der Traum eines Evangelisten. Petrus heilt Gelähmte und weckt eine Tote auf. Einmal befreien ihn sogar Engel aus dem Gefängnis. Vielleicht kein Zufall, dass die größte Kirche der Welt seinen Namen trägt. Die beiden Beispiele zeigen Jakob und Petrus, dass Gott es ist, der das geistliche Wachstum bewirkt. Durch seinen Geist, durch sein Wort und seine Gemeinde. Ganz ähnlich wie die Sonne Pflanzen wachsen und die Frucht reifen lässt. Das Beispiel von Jakob und Petrus lässt auch uns erkennen, wie sehr es sich lohnt, im Prozess des geistlichen Wachstums uns bewusst zu engagieren. Auch wenn es manchmal wehtun mag. Denn Gott hat auch für jeden von uns unvorstellbare Pläne. Wenn Jesus dem Petrus am See Genezareth gesagt hätte, was er mit ihm vorhat und durch ihn wirken will, Petrus hätte gesagt, unvorstellbar, undenkbar, das ist nicht möglich. Gott hat Pläne der geistlichen Vollmacht und Autorität für jeden von uns. Er will jeden von uns mit den Gnadengaben seines Heiligen Geistes ausrüsten, damit wir einander aus seiner Kraft dienen und sein Reich bauen können. Da bekommt der eine die Salbung eines Evangelisten, der andere einen Hirtendienst. Wieder ein anderer die prophetische Gabe und ein anderer die des Lehrens. Ahnst du schon oder weißt du sogar schon, was Gott für dich vorbereitet hat? Manchmal zeigt er uns das in Träumen oder durch ein prophetisches Wort von jemand anderem. Sei gespannt. Lass dich nicht ablenken, gib niemals auf, denn wir sind sein Werk. In Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die der Vater zuvor für uns bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen.